herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen im Learning Outlook. Ich habe heute einen Wiederholungstäter zu Gast. Jörn Heinrath ist wieder im Was lernst du Podcast. Jörn war letztes Jahr schon mal bei mir, hat die Ergebnisse des StudyTube Learning and Development Monitor 2024 vorgestellt. Und nachdem es jetzt auch eine neue Ausgabe gibt und ganz, ganz spannender Input in dieser Studie steckt, dachte ich mir, ich lade Jörn einfach wieder ein und wir sprechen mal darüber, was es an neuen Erkenntnissen, an Highlights aus dem die Monitor 2025 zu berichten gibt. Und deswegen, lieber Jörn, erstmal herzlich willkommen zurück im Was lernst du Podcast. Ich würde trotz allem, auch wenn du schon mal da warst, dass du ganz kurz zwei Sätze zu dir sagst. Wer bist du? Was machst du? Und dann würde ich sagen, wir springen einfach direkt rein in die Studie und ich bin ganz gespannt, was du da so mitgebracht hast.
Freut mich wieder hier sein zu dürfen bei dir. Also ich bin Jörn Heinrath, ich bin zuständig bei StudyTube. Also StudyTube ist ein Lernmanagement-Systemanbieter ursprünglich aus den Niederlanden und ich bin verantwortlich für alles, was wir hier in Deutschland, Österreich und Schweiz machen, mit einem eben fast 20-köpfigen Team in Köln und bin selber auch seit, ich glaube, mittlerweile fast über 10 Jahren im HR-Tech-Bereich unterwegs, immer an den Schnittstellen und freue mich, heute hier zu sein.
Und ich freue mich, dass du wieder da bist. Und Jörn, du kennst jetzt ganz sicher die Zahlen aus dem L&D-Monitor 2025 quasi auswendig in der Zwischenzeit schon. Gibt's trotz allem was dich entweder so richtig überrascht hat dieses Jahr oder wo du sagst, es kann doch nicht sein. Da weisen wir jetzt schon so lange drauf hin, dass das ein Thema ist und was dich eigentlich eher ärgert. Also gibt's da irgendwas, wo du sagst, das ist bemerkenswert dieses Jahr für dich?
Also ich glaube, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat oder wieder bestätigt hat, ist eigentlich so das Thema rund um das Thema Frühfluktuation, so wie wir es beschreiben. Und das war, glaube ich, eine Zahl, die man mitnehmen kann, dass eben 42% der Neueinstellungen die Unternehmen schon im ersten Jahr verlassen. Und das war einfach krass, weil es ja fast die Hälfte einfach ist. Und ich glaube, dass, wenn man überlegt, was das für Kosten sind, die Menschen auch zu begeistern fürs Unternehmen, onzuboarden, zu trainieren, weiterzubilden schon, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz hoher Faktor. Wir merken das teilweise auch selber bei uns in der Organisation, wie herausfordernd das auch ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Generationsthema ist, was ja so häufig angesprochen wird. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das auf jeden Fall war eine Sache, die mich überrascht hat. Du hast gefragt, ob dich was geärgert hat. Ich glaube, ärgern tun mich wenige Dinge in solchen Auswertungen, die wir da machen. Sondern was mich da auch noch mal ein bisschen gewundert hat, ist so ein bisschen das Thema, dass wir so eine gewisse Diskrepanz eigentlich feststellen zwischen dem, was die HR-Verantwortlichen sagen und dem, was sie tun. Also 90% haben eben da drin gesagt, okay, dass sie eine Weiterbildungsstrategie bereits jetzt heute haben. Mhm. Aber keiner kann eigentlich so richtig deren Wirkung belegen. Und ich glaube, für uns war das so ein bisschen, dass wir jetzt über die Jahre den L&D-Monitor auch machen, wir beobachten so eine Realitätslücke, die sich so ein bisschen irgendwie durch diesen ganzen Monitor, auch wie so ein roter Faden eigentlich wahrnimmt, durchzieht und das eben auch, ne, Wahrnehmung von Führungskräften und Mitarbeitern ist unterschiedlich oder eben Kopplung an Geschäftsziele, das ist sehr ambivalent alles und alle reden immer viel über die Bedeutung von Lernen, das haben wir ja auch, glaube ich, letztes Jahr auch schon gesehen, aber das Thema Umsetzung und wir haben im Vorgespräch gerade nochmal über das Thema LearnTech auch gesprochen, das spiegelt sich auch immer wieder gut wieder mit den Gesprächen, die wir dann mit den Organisationen auch haben.
Du hast mir, finde ich, gerade auch einen ganz, ganz guten Ball zugeworfen mit dem Ergebnis, 90% der Organisationen sagen, sie haben eine Weiterbildungsstrategie. Ich finde, so im ersten Schritt ist das ja eine total starke Zahl. Also das heißt ja eigentlich, auf der strategischen Ebene hat sich quasi jedes befragte, nicht ganz, aber fast jedes befragte Unternehmen mit dem Thema Weiterbildungsstrategie auseinandergesetzt. Und was mich aber wahnsinnig irritiert, ist dann, wie du sagst, diese nicht nur Wahrnehmung, sondern eigentlich auch Umsetzungslücke. Weil wenn dann im Prinzip von diesen 90% nur 22 eigentlich zentrale Unternehmens-KPIs da auch wirklich koppeln, dann finde ich das eine eklatante Abweichung, ehrlicherweise. Weil dann habe ich sozusagen so ein Wolkenkuckucksheim hingebaut. Und am Ende des Tages stoche ich dann aber trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes im Nebel, weil ich keine Ahnung habe, ob das, was ich da gerade treibe, auch wirklich einen Effekt hat. Wie würdest du denn sagen, also was ist dein Gefühl, deine Einschätzung, warum ist dieser Gap so groß und woran kann das liegen?
Ich glaube, da fällt mir jetzt direkt auch was Aktuelles ein, wo ich jetzt auf der LearnTech auch war diese Woche und mich genau das auch beobachte, wenn wir mit vielen Organisationen da gesprochen haben, dann hat man eher den Eindruck, dass die, wenn man ehrlich ist, Aktivitätenkatalog vielleicht, was sie tun, was sie machen, mit einer Strategie verwechseln. Also zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Liste von Schulungsangeboten oder vielleicht haben wir sogar einen Jahresplan für Weiterbildung, aber das ist ja eben noch keine Strategie. Weil eine Strategie muss ja immer auch die Frage beantworten, wie trägt das, was wir tun, zu unseren übergeordneten Zielen eigentlich auch bei. Und die Verbindung eigentlich zwischen dem Thema Weiterbildung und dem, was vielleicht übergeordnet das Ziel ist, möglicherweise, sei es wirtschaftliche Ziele, vielleicht aber auch Kompetenz und Skill-Themen, die damit verknüpft sein müssen für den Unternehmenserfolg, ist eher so, dass Weiterbildung ganz isoliertes HR-Thema bleibt, also wirklich sehr ins Operative auch stark konzentriert. Und es wird immer noch betrachtet eben als Add-on oder Must-Have und es ist eben kein strategischer Hebel. Wo Weiterbildung dazu genutzt werden könnte, um beispielsweise zu sagen, dass wir besser unsere Leute reskillen können. Nehmen wir mal das Thema KI und dass die besser dann auch mit diesen Tools arbeiten könnten und das wird uns produktiver machen. Aber diese Logik, ne, so jetzt mal übersetzt in so eine ganz praktische Perspektive, die fehlt dann eigentlich dabei. Und da sieht man dann eigentlich auch schon, dass diese Verknüpfung quasi zwischen dem und so der strategischen Komponente gar nicht vorhanden ist. Und ich glaube, da wird unterschätzt, dass man das nicht nur als Kostenfaktor ansehen sollte, das Weiterbildungsspektrum, sondern eben auch als Wettbewerbsvorteil, den man daraus ermitteln könnte.
Ich glaube ehrlicherweise, dass da auch ein ganz großer Punkt mit zu tun hat, nämlich, dass wir so geprägt dadurch sind, durch dieses viel hilft viel. Also nur wenn du da einen 300-seitigen Trainingskatalog hinlegen kannst, dann hast du sozusagen wirklich was ja im Angebot und nur dann bist du sozusagen auch wirklich relevant. Und dabei vergisst man aber tatsächlich aus meiner Sicht total, dass am Ende des Tages gar nicht, also wir brauchen nicht 500 Skills, sondern am Ende des Tages sind das die 10, 20 wirklich relevanten, die ja dann auch, du hast gerade das Thema KI und wie machst du mich produktiver angesprochen. Das ist ja tatsächlich am Ende des Tages auch eine Facette. Dafür muss ich nicht ein Large Language Model in seiner Detail- und Programmiertiefe verstehen, sondern dafür muss ich wissen, wie muss ich prompten, wie muss ich mit der KI umgehen, damit sie mich in meinem Job sozusagen unterstützt und mir hilft, produktiver zu werden. Und dann sind wir in einem viel, viel kleineren Ausschnitt unterwegs. Und in dem Moment, wo ich in kleineren Ausschnitten unterwegs bin, ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dafür eine Maßzahl finde, mit der ich dann wiederum messen kann, trägt diese sozusagen dieses kleine Stückchen Kuchen dann zum Erfolg bei, ist ja viel, viel größer, als wenn du da irgendwie eigentlich mit diesem riesen Marmeladenregal kommst und gar nicht so richtig weißt, ja, was jetzt und wie und überhaupt. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass es auch ganz viel damit zu tun hat, dass es einfach, dass wir nicht Masse und Klasse unterscheiden. Und wenn ich halt einfach nur auf Masse gehe, dann ist es schwierig, sozusagen aus diesem nebulösen Irgendwas überhaupt eine sinnvolle Maßzahl rauszukriegen. Und der andere Punkt ist aus meiner Sicht, dass halt ganz häufig ist eher so ein, da könnte man jetzt ja mal nochmal was anbieten und ganz häufig aber gar nicht drüber nachdenkt, hilft das jetzt tatsächlich gerade oder hilft's nicht?
Kann ich so unterschreiben.
Wenn, und ich finde, das ist tatsächlich eigentlich eine ganz spannende Anschlussfrage, wenn man jetzt mal eigentlich aus dieser man könnte mal Logik rausgeht und eher wirklich ganz konsequent L&D denkt in Richtung eines Business Enablers, also jemand, der wirklich eigentlich, und in dem Moment nehme ich jetzt dieses böse Wort Strategie, also strategischer Partner des Business ist und wirklich sozusagen hilft, Business-Ziele zu erreichen. Wie würdest du denn sagen, müsste sich der Blick aufs Lernen verändern, damit man wirklich als L&D-Mensch sich als dieser Business-Enabler versteht?
Das ist eine nicht so einfache Frage, glaube ich.
Ja. Wir können so. gern gemeinsam drauf rumhirnen.
Also wenn wir das lernen, wirklich so als, oder ich sag mal, Personalentwicklung beziehungsweise auch die Entwicklung der Menschen eigentlich in Organisation als Business Enabler auch verstehen und nicht nur als Ressource. Ich glaube, dann sind wir eben genau, wie du es gerade beschrieben hast, dann sind wir ganz weit weg oder sollten wir weggehen von dem Thema, wir haben Kurskataloge und wir gucken uns nur Teilnahmestatistiken eigentlich an. Ne? Das sind viele Diskussionen, die wir heute mit vielen Organisationen führen. Also ja, ich möchte sehen, wer was wann wie gelernt hat, ich möchte ihm das zuweisen. Und das hat natürlich dann nichts mit einem konkreten Geschäftsproblem zu tun, gerade wenn diese Kurskataloge, und ich glaube, das beobachten wir auch ganz stark, die sind unfassbar tradiert. Also da geht es ganz stark um Pflichtschulungen, da geht es dann um, ja, jetzt muss jemand eine Produktschulung machen, aber ja, okay, wir bieten auch nochmal ein bisschen was zum Thema Soft Skills an, aber im Prinzip das Thema Kompetenzentwicklung in diesem Kontext, ne? Also welche Fähigkeiten, Kompetenzen, so wie du es gerade als Beispiel angeführt hast, das Thema Prompten eben als eine wesentliche Kompetenz, wenn es darum geht, eben KI zu nutzen, um auch Geschäftsprobleme lösen zu können, das fehlt dann. Ne? Also da ist dann auch ein bisschen der qualitative Anteil eigentlich nicht da. Und ich glaube, das fehlt massiv. Also ich glaube, da haben wir schon das Erste, was ein riesiges Thema ist. Ich glaube aber, wenn man es hinbekommen könnte, dann hat man natürlich auch viel breiteres, sage ich mal, Portfolio an Weiterbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die man dann auch entsprechend und viel zielgerichteter auch anbieten kann. Das heißt, weg von dem Thema Gießkanne, also so wirklich zu sagen, wo können wir denn wirklich vielleicht auch gezielte, präzise Interventionen leisten, um jemandem auch zu helfen, vielleicht um eine Kompetenzlücke auch schließen zu können. Und nicht nur zu sagen, wir schütten jetzt mal einfach 200 Inhalte über ihn drüber und dann wird schon besser werden. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, das greift nochmal ein anderes Thema auf. Ich glaube auch, das Selbstverständnis und auch die eigene Selbstwertschätzung als Personalentwickler wird dadurch nochmal massiv steigen. Weil ich glaube, das ist auch kennzeichnend für viele Erfahrungen, die wir da machen, dadurch, dass die Personalentwickler selber eigentlich sich selber nur als Personaladministratoren wahrnehmen und auch so tätig sind, können sie natürlich auch nicht diesen Selbstbezug aufbauen. Ich habe einen Impact auf das Business mit dem, was ich tue. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig auch dabei zu betrachten. Und wir haben das ja auch in unseren Daten so ein bisschen hin, dass natürlich die HR-Verantwortlichen, das sind knapp 60%, glaube ich, würden das gerne auch so sehen, dass sie sich zum strategischen Geschäftspartner entwickeln und auch die Erwartungshaltung auch dann natürlich von den Leitungsverantwortlichen, auch da von den Chefs einfach auch da ist. Aber auch da haben wir natürlich wieder diese Lücke.
Ich glaube tatsächlich, dass das ganz viel damit auch zu tun hat. Du hast gerade davon gesprochen, dass die Personalentwickler sich vielfach als Administratorinnen und Administratoren sozusagen der Trainings verstehen. Ich glaube, dass Augenhöhe da wirklich ein ganz zentrales Charakteristikum ist, weil ich kann nur dann als wirklich strategischer Partner des Business auftreten, wenn ich auf Augenhöhe agiere. Wenn ich an den Tisch komme, wenn sozusagen die Fragen im Raum stehen, welche Themen müssen wir angehen, welche Qualitäten, welche Kompetenzen fehlen uns da wirklich ganz konkret dafür. Und ich erlebe das tatsächlich ganz häufig so, dass L&D nach wie vor eher so eine Art Befehlsempfänger ist. So nach dem Motto, auf der und der Ebene wurde entschieden, dass wir diese Themen angehen müssen, jetzt macht mal da ein Training draus. Und ganz häufig wird aber das einmal rübergeworfen, ohne auch tatsächlich überhaupt ein Warum mit zu transportieren. Und sind wir ganz ehrlich, Lernen ist ja kein Selbstzweck. Also ja, ich glaube, du würdest dich als Lernenthusiast bezeichnen, ich würde das auch so tun, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir nicht den ganzen Tag da sitzen und denken, was kann ich denn jetzt noch lernen, sondern wir müssen ja irgendwann auch unseren Job machen. Und das heißt, Lernen ist ja einfach auch für uns als wirklich eigentlich lernbegeisterte Menschen immer damit verbunden, was bringt mir das, mich jetzt sozusagen mit diesem Thema auseinanderzusetzen und da Zeit rein zu investieren. Und das heißt am Ende des Tages, dass wenn man dann wirklich in die Trainingskonzepte einsteigt, man aus meiner Sicht nochmal sehr viel stärker den Lernenden in den Mittelpunkt stellen müsste, um zu sagen, was bringt das denn jetzt wirklich ganz konkret? Also wenn du diesen Skill dir drauf schaffst, was hast du denn davon? Wirklich, also an hartem, dir geht's danach besser, du kannst was besser, du bist produktiver, du bist was auch immer. Und auch dieses, den Lernen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und im Marketing ist es ja ganz klassischerweise normal, dass man kundenorientiert, kundenzentriert agiert. Das machen wir ja tatsächlich überhaupt nicht. Also das heißt, auf der einen Seite ist es eher aus meiner Sicht dieses Thema Augenhöhe, das da sein muss, um wirklich als Business Enabler aufzutreten. Zum anderen dann Trainingsthemen auch wirklich aus einer lernenden Perspektive zu betrachten und auch lernerorientiert zu gestalten. Und zum dritten, und das hat wieder aus meiner Sicht was mit der Augenhöhe zu tun, wenn ich als wirklich strategischer Sparringspartner auftrete, dann muss ich auch im Zweifelsfall die Schubse haben, zu sagen, hey, ihr seid da gerade auf dem Holzweg. Das bringt nichts, wenn wir dieses Thema jetzt angehen. Also das heißt, man muss da wirklich auch im Prinzip so viel Gewicht im Sattel mitbringen, dass man sagen kann, nee, das macht keinen Sinn. Wir müssen nochmal sozusagen anders an Themen rangehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das ist ein ganz großes Selbstverständnisthema.
Ja, und was du gerade angesprochen hast, im Prinzip auch dieses Passgenau, das ist ja genau auch das Thema, wo wir uns stark auseinandersetzen, ist eigentlich, und das beobachten wir, das war auch wieder Gesprächsthema Nummer eins, auch mit unseren Kunden quasi bei der LearnTech, war erstmal überhaupt zu mappen zu können, was sind denn eigentlich Kompetenzen, die die einzelnen verschiedenen Funktionen bei uns im Unternehmen haben müssen. Was brauchen die eigentlich? Da fängt schon an. Ne? Also das quasi im Prinzip diese Arbeit, das Wissen ist gar nicht da, die vielleicht auch die Transparenzmachung, das ist ja erstmal Schritt eins. Und der zweite Schritt ist dann natürlich auch, wie du richtig gesagt hast, okay, wo ist denn jetzt die Kompetenzlücke bei den einzelnen Funktionen, bei den einzelnen Menschen auch? Und dann zu sagen, okay, wenn ich diese Kompetenzlücke habe, dann weiß ich auch erstmal die Transparenz, okay, was das kann das vielleicht schließen? Was sind vielleicht Trainings? Ne? Feststellen, es ist Kommunikationsstärke wird da und da als Systeme, Beispiel wird jetzt wichtiger. Was können wir da gezielt machen? Und nicht zu sagen, jetzt mach mal hier Weiterbildung, keine Ahnung, für Excel oder irgendwie sowas. Ganz stark. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel, beziehungsweise das ist einer der größten Gaps, die wir auch immer beobachten. Das Thema, was brauchen wir für Kompetenzen, vielleicht auch für die Zukunft, aber auch die Fähigkeit überhaupt, die zu identifizieren und zu beurteilen. Das ist auch noch das Gap, warum den Personalentwicklern, glaube ich, das teilweise auch sehr schwer fällt, da dann auch was Gezieltes anbieten zu können.
Also halten wir mal an der Stelle fest, wir haben da tatsächlich einiges auch systemisch, was wir anpacken müssen und was sich aus dem Monitor aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr anschaulich ergibt. Und das würde ich tatsächlich gerne mal nochmal in ein anderes Thema reinspringen, das ich auch unglaublich spannend fand, als ich durch den Monitor mich durchgearbeitet habe. Und zwar geht es da um eure Erkenntnisse rund um das Thema Lernkultur. Und da fand ich wirklich auch diese Wahrnehmungslücke unglaublich spannend, weil da ist es ja so, die HRler, die ihr befragt habt, da sagen 62%, ja, wir haben eine ganz lebendige Lernkultur. Also gibt's bei uns, wir sind da dran, wir fördern Lernen, also eigentlich ziemlich gut. Und wenn man auf der anderen Seite mal anguckt, wie die Mitarbeitenden auf diese Frage geantwortet haben, das sind es nicht mal 50%, die sagen, es gibt bei uns so etwas wie eine lernförderliche Kultur. Und das finde ich ehrlicherweise schon eine ziemlich krasse Abweichung. Und da würde mich tatsächlich auch einfach mal deine Meinung dazu interessieren. Was glaubst du denn, woran das liegen könnte, dass da einfach ja quasi Welten aufeinander prallen, was die Wahrnehmung angeht?
Ja, ich glaube, diese Wahrnehmungslücke, die ist wirklich symptomatisch. Und das hast du nicht nur beim Thema Lernkultur. Das Gleiche konnten wir da tatsächlich auch beobachten, eben bei der Frage der Unterstützung durch Führungskräfte oder Bekanntheit von Lernbudgets. Das war fast identisch. Da war auch so eine Diskrepanz, ja, also wie so eine große Kluft. Und ich glaube, da gibt's verschiedene Gründe für. Also können mal so drei jetzt vielleicht rausgreifen. Ich glaube, der erste, und der ist auch mit einer der dominantesten, ist so ein bisschen, dass teilweise, manchmal ist es auch anders, aber manche HR-Teams oder auch Verantwortliche und Führungskräfte, die befinden sich in so einer Art Konzeptblase, würde ich das beschreiben. Mhm. Und die kennen die Strategiepapiere, die Pläne, die Vision, ne, welche Werte, wofür wollen wir stehen. Und da gibt es dann manchmal einen Bruch, weil das verwechseln die mit der Realität und sagen, ja, das haben wir doch. Also das steht doch da, haben wir doch niedergeschrieben, ne? Das haben wir doch ausgearbeitet, da haben wir doch Workshops zugemacht. Warum ist das denn jetzt nicht so? Und das ist der Unterschied, die Mitarbeitenden eben, die bewerten Lernkultur nicht anhand von Konzepten oder Strategiepapieren oder schönen Folien, sage ich mal, sondern die tägliche Erfahrung. Mhm. Und das schließt sich ja ein bisschen an dem Thema eigentlich zu gerade auch an. Lerne ich etwas, wo ich das Gefühl habe, okay, das bringt mir was, oder aber, ja, wir haben Weiterbildung und ich habe aber 200 Kurse zur Auswahl. Die Führungskraft denkt, super, wir haben das hier gut aufgebaut und wir haben ein riesiges Lernangebot. Damit erschlagen wir alles. Das Zweite ist, glaube ich, so ein bisschen ist die Sichtbarkeit. Das heißt, die Lernkultur, die muss irgendwie natürlich, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon so diskutiert zusammen, die muss halt erlebbar sein, die muss spürbar sein. Also, dass du eben auch das Lernen, und das haben wir ja häufiger diskutiert, nicht betrachtet wird als etwas, was dich von deiner Arbeit abhält. Also, dass du wirklich auch befähigt wirst durch geschützte Lernzeiten, dass du auch gewisse Wertschätzung erfährst, wenn du eben neue Kompetenzen dazu addierst, dir vielleicht auch beibringst, vielleicht auch mal eigenmotiviert und dafür vielleicht auch mal das hervorgehoben wird. Also, es gibt dafür keine Anreize, wenn das nicht intrinsisch passiert, und durch diese fehlende Sichtbarkeit oder ich sag mal insgesamte Wertschätzung und der Rahmen, ne, bleibt eben Lernkultur ein sehr abstrakter Begriff. Und das führt dann auch so zum letzten Punkt, glaube ich, den ich nochmal hier kurz darstellen möchte. Und das siehst du auch ganz gut in den Daten, dass die Lernkultur eben, und da schließt sich der Kreis, dann am Tagesgeschäft scheitert, so wie ich es gerade gesagt habe. Also Lernzeiten zu haben und nicht lernen ist was dich vom Arbeiten abhält. Und da hast du dann auch hier diese Zahlen nochmal, dass 37% der HR-Verantwortlichen und auch knapp ein Drittel der Führungskräfte dann doch zugegeben haben, dass andere Aktivitäten natürlich immer Vorrang haben, andere Prioritäten haben und Schulungen deshalb verschoben oder abgesagt werden. Und ich kann da mal ein ganz simples Beispiel noch nennen. Also wir haben das in wie vielen Prozessen mit Organisationen, die wirklich also 1.000, 2.000 Mitarbeitende haben und auch noch nicht mal ein richtiges Lernmanagementsystem haben und alles noch per Excel und Co. machen, wo sich dann andere Prioritäten ergeben haben und dieses Thema dann für 2 Jahre verschoben worden ist und die Leidtragenden dann aber auch die Personalentwickler waren, die dann gesagt haben, ja, dann müssen wir weiter unsere Weiterbildungskataloge hier durchjagen und können uns nur noch mit Administration wieder weiter beschäftigen.
Ich glaube, man kann das total gut zusammenfassen. Unter Papier ist geduldig, oder? Weil, also es ist tatsächlich auch so das, was sich bei mir beim Lesen so als Gedanke aufgedrängt hat, dass es ein eklatanter Unterschied ist zwischen, ich schreibe in meine Unternehmenswerte, Lernen ist uns wichtig, und ich formuliere da sozusagen 3 Statements dazu und ich kaufe im Zweifelsfall eine Lernplattform ein. Das sind alles sozusagen wichtige Bestandteile, aber allein sozusagen dadurch, dass es einmal sozusagen diese blatte Worthülse gibt und auf der anderen Seite sozusagen ein Angebot, das ich nutzen könnte, davon passiert ja nichts, sondern du musst dann tatsächlich auch das ganze Thema mit Leben füllen, also wirklich auch Rahmenbedingungen schaffen, im Zweifelsfall eine Leitlinie geben und nicht sagen, hier hast du irgendwie die 350 Lernpfade, mach mal, wirst schon wissen, was. Also das heißt, auch da sind wir dann wieder an der Stelle, wo ein Business Enabler aus meiner Sicht, und das hast du auch gerade gesagt, das fällt im Zweifelsfall gerade noch sehr schwer, zu adressieren, was braucht es wirklich, welche Kompetenz, in welcher sozusagen, ja, in welcher Granularität, aber das ist notwendig, damit dann wirklich auch eine zielgerichtete Unterstützung sein kann. Und auf der anderen Seite, gerade wenn man so in Richtung die Führungskräfte als Lernvorbilder geht, einfach mal so von der Denke her, dann ist es ein Unterschied zu sagen, auf der einen Seite, ja, ich bin doch ein Lernvorbild, Lernen ist mir wichtig, und auf der anderen Seite bin ich aber jemand, der winkt quasi sozusagen im Vorbeigehen zum nächsten Meeting einmal den Mitarbeitenden zu und stöhnt ständig, wie viel er zu tun hat. Ja, Entschuldigung, aber das ist nicht Lernen vorgelebt, sondern das ist sozusagen Meeting-Hustle vorgelebt. Und ich glaube, am Ende des Tages scheitern wir ganz häufig daran oder scheitern Führungskräfte ganz häufig daran, dass sie dann denken, naja, sozusagen Lernen lebe ich nur dann vor, wenn ich einen halben Tag mir die Woche rausschneide und dann anfange, da wirklich auch die Lernpfade durchzuarbeiten, und vergessen dabei aber total, dass es im Zweifelsfall auch reicht, immer mal wieder kleine Impulse zu teilen, um wirklich so in ganz, ganz kleinen Schritten dieses Thema Lernkultur voranzutreiben. Also vielleicht muss man uns gar nicht immer so hochhängen, sondern am Ende des Tages reichen, glaube ich, auch so ganz, ganz kleine Schritte, mit denen man auch vorankommt. Man muss sie nur halt tatsächlich tun.
Absolut, ja.
Wir haben, und darüber haben wir tatsächlich auch letztes Jahr schon gesprochen, auch da hattet ihr eine Frage gestellt, wo es um das Thema Nutzung von Lernbudgets ging. Und was ich ganz, ganz spannend fand, war auch im letzten Jahr schon, dass ein Großteil der Lernbudgets, die in Unternehmen tatsächlich vorhanden sind, gar nicht genutzt werden, weil im Zweifelsfall den Mitarbeitenden überhaupt nicht bekannt ist, dass da Gelder sozusagen zurückgelegt sind und eigentlich fürs Lernen verfügbar wären. Und am Ende des Tages, woran das liegt, ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, je nachdem, in welcher Organisation wir uns gerade bewegen. Deswegen würde mich jetzt ehrlicherweise eher interessieren, was würdest du denn empfehlen, wenn du jetzt ein Unternehmen vor dir hast, das genau eigentlich diese Abweichung sieht und sagt, ja, Herr Heinrath, was machen wir denn da jetzt? Also, was würdest du empfehlen?
Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage, und ich glaube, der erste Schritt, und wir beobachten das tatsächlich bei uns auch, Transparenz schaffen. So. Mhm. Also jeder Mitarbeitende sollte wirklich wissen, welches Budget ihm zur Verfügung steht und wie er es nutzen kann. Und ich glaube, das ist bei uns ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, wir hatten das selber in der eigenen Organisation vor 1-2 Jahren, da war das gar nicht so klar, dass wie hoch das Weiterbildungsbudget für jeden von uns wird, noch nicht so klar, für was er es einsetzen kann. Und da hat dann wirklich, ich glaube, von unserem CEO quasi abwärts, wurde das dann im Townhall-Meeting dann auch nochmal transparent gemacht, und dass das wichtig ist und dass das auch genutzt werden soll und dass das auch Geld ist, was natürlich bereitgestellt wird und nicht gekürzt wird dafür. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da Transparenz geschafft wird drüber und aber auch von einer entsprechenden Führungsebene dann auch, das muss nicht jetzt der CEO sein, aber das kann auch ein Abteilungsleiter, Bereichsleiter sein, und das auch mal prägnant formuliert und auch sagt, wie wichtig das ist, dass das auch genutzt wird von den Mitarbeitenden, dass das auch ein extremer Benefit auch ist, und da auch aber immer wieder auch Transparenz zu erschaffen. Ich glaube, das Zweite, und das ist ganz wichtig, das hängt damit zusammen, der Prozess dafür muss vereinfacht werden. Also komme ich denn jetzt an die Lerninhalte? Wie komme ich denn jetzt an die Weiterbildung? Und wie kann das einfach vonstatten gehen? Es kann nicht der Weg sein zu sagen, ich muss dann in der Personalabteilung mal nachfragen, könntet ihr mal mich vielleicht für den Kurs XYZ, den ich auf Seite 50 in seinem Weiterbildungskatalog gefunden habe, könnt ihr mich da mal einbuchen oder mal gucken? So, und das muss natürlich mit Technologie verknüpft werden. Das muss aber auch, wie wir es vorhin eigentlich schon gesagt haben, vielleicht auch damit verbunden sein, dass die Personalentwickler auch für den einzelnen Mitarbeitenden auch schon vielleicht ein Portfolio oder auch Sachen, die wirklich ihm helfen würden, in seiner Kompetenz dann auch nahebringen kann und nicht eben wieder dieses große Potpourri aufgemacht werden muss. Und das schließt dann auch mit dem Punkt, glaube ich, was ich im Unternehmen auch sagen würde, ist eben, das haben wir jetzt heute sehr intensiv diskutiert, die Relevanz muss einfach da sein. Mhm. Also wenn ich nur Budget habe und ich mache meinen Weiterbildungskatalog digital oder offline auf und es ist nicht relevant, ich glaube, dann wird das einfach schiefgehen. So, also man kann sagen, ich muss Transparenz schaffen, ich muss Commitment haben, ich muss den Zugang vereinfachen, und dann schließt sich der Kreis, ich muss eben auch die relevanten Inhalte jemandem anbieten können.
Mhm. Wären das tatsächlich auch eigentlich so die Kernschlagworte, die du einfach über den Andy-Monitor stellen würdest? Transparenz, Relevanz und du hattest noch ein drittes gerade. Commitment.
Relevanz und Commitment kann man als drittes nehmen, ja.
Ja. Also das heißt, wenn du jetzt einfach also eine Erkenntnis oder einen zentralen Punkt highlighten müsstest, oder ein Schlagwort, wäre es tatsächlich das, so dieses Thema Transparenz und Relevanz?
Ja, ich glaube, als Fundament, was man legen muss, was wir ganz häufig eben sehen, dass das eben so die Basics, eigentlich als Basics würde ich es beschreiben, dass die dann entsprechend fehlen. Und dann schließt sich dieser dritte Punkt, also der Erfolg von Personalentwicklung, der entscheidet sich eben nicht durch die Menge von Lernangeboten, die ich einfach nur überstülpe oder dass ich unglaublich viel Budget habe, sondern wie es eben in die Geschäftsprozesse integriert wird oder aber viel eher eigentlich in die Kultur und die Kommunikation integriert wird, welche Bedeutung und welche Rolle das hat und wie das die Weiterbildung des Einzelnen dann auch und wie er sich weiterentwickelt, dann auch einen Effekt für das ganze Unternehmen eigentlich hat. Und ich glaube, wenn das eben passiert, dass man weg von diesen, jetzt machen wir mal schnell eine Initiative, hin wirklich kommt zu, es wird verankert, auch in Strategieüberlegungen, in Kommunikation, kann man erst dazu kommen, dass es auch eine messbare Kompetenzentwicklung auch geben kann für die Mitarbeitenden. Und ich glaube, das wird unausweichlich, wenn man den Fachkräftemangel und damit verbundenen Anforderungen an Reskilling, Upskilling denkt. Wenn das nicht passiert, dann werden da Unternehmen wirklich auch wirtschaftliche Konsequenzen starke daraus haben, wenn sie nicht jetzt schon haben.
Ich würde mit dir abschließend total gerne nochmal so einen kleinen Outlook wagen, weil ihr werdet ja auch 2026 wieder Daten erheben und es wird ja auch eine Auflage 2026 dann geben für den Learning and Development Monitor.
Ja.
Wenn du da so mit dem Blick von heute und den Erkenntnissen, die du jetzt hast und einfach auch über die vergangenen Jahre, was würdest du dir denn wünschen? Welche Kennzahl soll sich 2026 wirklich verändert haben? Was würdest du sagen, was wäre so ein Signal, dass das, was wir jetzt heute besprochen haben und einfach auch, sagen wir mal, so diese Anknüpfungspunkte, an denen man jetzt oder Ansatzpunkte, an denen man es ansetzen könnte, was würdest du sagen, was wäre so ein Wert, der dir zeigt, es geht gerade in die richtige Richtung nächstes Jahr?
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es der eine Wert ist. Ich glaube, was ich wichtiger finde, wäre, dass die Diskrepanz zwischen den Aussagen von Führungskräften und Mitarbeitenden, dass die geringer wird. Dass sie sich stärker angleichen einfach, weil das würde eben mich genau das zeigen, möglicherweise, dass entweder eine Erkenntnis der Führungskräfte oder Verantwortlichen da ist, das anders zu betrachten oder dass sich wirklich möglicherweise was getan hat und dass es spürbar geworden ist bei den Mitarbeitern im Alltag. Ich glaube, das ist eher dass die Diskrepanz geringer werden sollte.
Du, das finde ich tatsächlich ein total gutes Schlusswort, weil das trifft es ja tatsächlich total gut. Und in dem Moment, wo die Diskrepanzen weniger werden, ist das, glaube ich, schon auch ein guter Indikator dafür, dass auch in die richtige Richtung gearbeitet wird. Weil dann entweder die eine oder die andere oder im besten Fall beide Seiten was verstanden haben. Kommst du nächstes Jahr wieder?
Sehr gerne.
Dann bist du hiermit auch schon für das nächste Jahr eingeladen. Und jetzt danke ich dir, lieber Jörn, für dieses Gespräch. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen, also sowohl aus der Lektüre des L&D-Monitor dieses Jahr, als auch jetzt nochmal aus unserem Gespräch. Es war ganz spannend, dass ich dich da löchern durfte. Und ja, bin ganz, ganz gespannt. Ich glaube auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel auch aus dem Gespräch und aus all dem, was du geteilt hast, mitnehmen können. Und deswegen tausend Dank und ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche.
Ich danke dir auch und das wünsche ich dir auch. Tschüss.
Ciao.